Hello, hello, fellow Halbfinalisten. Wie geht's euch? Wart ihr entertained gestern, um Ange direkt mal zu zitieren? Was ein Spiel. Und zwar nicht primär auf die gute Art und Weise. Ich bin heute wieder alleine. Aber ich fand, dass dieses Spiel eine zumindest kurze Einordnung verdient hat. Und dann nach dem Liverpool-Spiel dann hoffentlich wieder zu dritt oder zumindest mit Max oder David. Ganz kurz, wir haben uns auch überlegt, dass wir höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch die Transferfolge aufnehmen, obwohl es, die wir halt immer machen, falls Leute das nicht wissen, obwohl es sehr, sehr eng ist. Wahrscheinlich lassen wir dafür die Wolves-Aufnahme aus, wir hätten es natürlich auch im Januar machen können, aber dann kann es natürlich auch sein, dass schon Transfers passiert sind und das ist immer so ein bisschen doof. Aber das nur so nebenbei, kein Plan, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ja, das Spiel gestern. War ein Spiel, war ein Fußballspiel. eine eher schwache erste Hälfte, in der man aber mit 1-0 in Führung gegangen ist und dann eine komplett verrückte zweite Hälfte. Buster Gogle war ja im Sky-Interview, worauf ich gerade schon angespielt habe und hat sich ein bisschen über die Pundits und so weiter lustig gemacht. Und guckt euch das Interview mal an, gibt's überall. Es sagt halt, are you not entertained, und dass sie sich im Studio bestimmt über seine fehlende Taktik etc. Aufregen. War hilarious. Also es ist genau die richtige Art und Weise, mit der Situation umzugehen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall hat man ein aufregendes Spiel, ein, to be honest, ein bisschen zu aufregendes Spiel. In der ersten Hälfte wenig Spielkontrolle, zu wenig. Ich meine, es ist natürlich, wenn du ohne Romero spielst, mit einem völlig überspielten Porro etc., wird es immer weniger Spielkontrolle geben, aber das war im Vergleich zum Spiel im Old Trafford vor ein paar Monaten, war das schon eine deutlich schlechtere erste Hälfte. Aber jetzt auch nicht katastrophal, ist jetzt nicht so, als hätte United uns an die Wand gespielt, aber es war relativ ausgeglichen und tendenziell, also dass man da mit 1-0 in die Pause gegangen ist, war tendenziell schon ein bisschen lucky. Also da war United schon ein bisschen überlegen. Man ist dann allerdings auch herausragend aus der Pause gekommen und macht direkt danach das 2-0 durch Kulusevski, der jetzt einfach, ich glaube, 4 Tore in 4 Spielen hat und 9 Torbeteiligungen in den letzten 9 Spielen. Also wenn der Typ jetzt auch noch anfängt, wirklich consistent zu scoren, wer will ihn dann aufhalten? Obwohl das gestern wahrscheinlich noch gar nicht seine beste Partie war. Er ist, glaube ich, sogar Man of the Match geworden, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich liebe Kulusevski, aber ich kann dir eigentlich 4 andere Spieler nennen, die ich besser fand. Also Bissouma mit einer fantastischen Performance, also wirklich. Ich habe überlegt, ob das vielleicht seine beste klassische Sechser-Performance bei den Spurs war. Also ich meine, er hatte natürlich am Anfang der vergangenen Saison ein paar ganz, ganz wilde, also positiv wild, Leistungen, in denen er halt total aufregend gespielt hat, aber gestern war er halt total abgebrüht, hat super wenig zugelassen, hat das Spiel gut kontrolliert, so gut wie ich das von Bissouma selten gesehen habe. Der wär wahrscheinlich mein Man of the Match gewesen. Dominik Solanke hat natürlich mit seinen 2 Toren auch einen Shout darauf. Das zweite Tor richtig, richtig gut. Das erste Mal, das müsste sein erstes Tor für die Spurs gewesen sein, wo man ist auch seine richtige Stürmerqualität gesehen hat, also wirklich so die klassische Striker-DNA. Sonst Chad Spence war wirklich fantastisch. Also ich kann es wirklich gar nicht anders sagen. Ich habe beim besten Willen nicht gerechnet, dass wenn er dann mal in die Mannschaft rotiert, dass er so gut ist. Weil ich bin davon ausgegangen, dass er offensiv sicherlich seine, sag mal, was beitragen kann. Aber der ist ja auch defensiv gut. Also das, der macht ja auch defensiv quasi keine Fehler. Das, was ich in der Vorbereitung in den Spielen gegen die Bayern so ja, harsch kritisiert habe, dass er defensiv halt wirklich mittelmäßig katastrophal war, das ist halt überhaupt nicht zu sehen. Aber hat eine defensiv richtig abgezockte Leistung gezeigt. Und jetzt mal realistisch gesehen ist er wahrscheinlich aktuell, in der aktuellen Form, der beste Außenverteidiger, den die Spurs haben? Fragezeichen? Eher Ausrufezeichen? Weil man muss natürlich sagen, dass die anderen beiden, und da kommen wir auch gleich zu, ein halt absurd überspielt sind. Aber Spence, abgesehen davon, zeigt er halt trotzdem richtig, richtig, richtig gute Leistungen. Er ist technisch sehr gut, ist sehr gut im Tragen des Balles, erstaunlich clean im Aufbauspiel, was ich ihm nicht zugetraut habe. Und halt ist er halt super athletisch. Er ist halt wirklich absurd schnell. Ich meine, ich habe jetzt nicht getestet, wer die schnellsten Spieler im Spurs-Kader sind, aber wenn du mich jetzt fragen müsstest, würde ich fast sagen, nach Van de Ven könnte Chet Spence der schnellste Spieler sein? Ich meine, Johnson hat wahrscheinlich noch einen, schaut darauf, Sonny ist auch immer noch schnell, aber Spence ist schon wirklich rapid. Also das hat man in der vergangenen Partie gegen Southampton auch ein paar Mal gesehen. Und wirklich, der muss eigentlich gegen Liverpool starten. Also ich gehe davon aus, dass er starten wird, weil die anderen beiden, Odogie und Porro, einfach massiv überspielt sind. Aber selbst wenn man nur nach Leistung geht, müsste er eigentlich starten. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch einen Weg finden, ihn für die Euroleague zu nominieren. Dann ist er quasi wie like a new signing. Also er ist ja vom Profil her tatsächlich etwas, was ultra wertvoll ist. Weil wie viele Außenverteidiger kennt ihr auf ja aktuelle, aber auch in der Vergangenheit, die wirklich auf beiden Seiten, also sowohl Linksverteidiger als auch Rechtsverteidiger, wirklich auf einem ähnlichen Niveau performen können? Da gibt's nicht viele. Also Philipp Lahm hat es natürlich über lange Zeit mal Linksverteidiger gespielt, aber dann halt auch immer nur noch rechts. Und keine Ahnung, Kadiolu von Brighton kann beide Seiten bespielen. Kai Walker-Peters, den ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ins Gespräch gebracht habe, weil er Club-Trend ist, sonst gibt's ja gar nicht so viel, was so ganz klar dafür spricht. Aber der kann auch beide Seiten spielen. Und das ist halt eine unfassbare Stärke, die man nicht unterschätzen sollte, weil ich sag immer wieder, dass die Spurs eine limitierte Anzahl, oder man hat halt in Europa eine limitierte Anzahl an Spielern, die man nominieren kann, beziehungsweise registrieren kann. Und aufgrund der Tatsache, dass die Spurs aktuell keine Club-Train-Spieler haben, die sie, also abgesehen von Austin und Whiteman, also den dritten und vierten Keepern, ist man relativ dünn auf vielen Positionen. Und dann ist es umso wertvoller, Spieler im Kader zu haben, die eben mehrere Positionen gleichzeitig besetzen können. Und da ist Spence natürlich prädestiniert für, weil er das wirklich, egal ob er rechts oder links spielt, auf einem wirklich sehr, sehr ähnlichen Niveau abspulen kann. Und ja, die Frage ist, wie kriegen wir ihn jetzt in den Euroleague-Kader? Es gibt am Ende des Tages eigentlich nur zwei Optionen. Entweder du nimmst einen Mittelfeldspieler raus, was aktuell unwahrscheinlich ist. Ich bin ja eine Zeit lang davon ausgegangen, dass Lukas Perival verdienen wird zur Rückrunde. Aber davon gehe ich jetzt auch absolut nicht mehr aus. Und du könntest natürlich noch einen Stürmer nicht registrieren, also halt irgendeinen Offensivspieler. Aber wer das sein mag, also in der Theorie wäre es natürlich Timo Werner, wenn die anderen alle fit wären. Also ich meine, wenn Richarlison fit wäre, wenn Odobert fit wäre und du davon ausgehen könntest, dass sie die Rückrunde spielen könnten, könntest du relativ problemlos einfach Werner draußen lassen, dann kann Mikey Moore immer noch ein bisschen reinkommen und dann hättest du für die Flügelpositionen hättest du Sonny auf links, Odobert auf links, Richarlison auf links und Mikey Moore auf links und auf rechts dann Johnson, Kulusevski und Odobert und in der Spitze dann halt offensichtlicherweise Solanke, Richarlison und dann in mit Abstrich noch Sonny. Das würde gut funktionieren, aber Odobert kommt erst im Ende Februar zurück und auf Richarlison kann man sich mal faktisch nicht mehr verlassen. Ich habe das mal hab mal einen Test gemacht. Ich hatte eine ich habe auf Twitter eine Auflistung gesehen von den Spielern mit den meisten Minuten. Das ist so die Top 5 und ich schwöre, denkt mal ganz kurz drüber nach. Wer könnten die 5 sein? Ihr kommt, ich bin mir sicher, dass ihr alle auf die 5 kommt. Selbst wenn ihr die Grafik nicht gesehen habt, vielleicht nicht auf die in der richtigen Reihenfolge, aber die 5 sind so offensichtlich. Denk mal kurz drüber nach. Kurze Pause. Genug Pause. auf der 1, Porro mit 1798 Minuten. Nicht überraschend. Spielt viel zu viel. Und das merkst du auch, er ist viel schlechter als sonst. Der bräuchte einfach einen Monat Pause. Er bräuchte Winterpause. Warum gibt's in der Premier League keine Winterpause? auf der 2 Kulusevski mit 1694 Minuten. Auf der 3, auch nicht überraschend, Udogi mit 1685 Minuten. Auf der 4 Solanke mit 1657 Minuten. Und auf der 5 Brandon Johnson mit 1605 Minuten. Und dann ist bei mir was geklickt und ich hatte eine böse Vermutung. Die habe ich überprüft und sie stimmt so halb oder stimmt fast. Wenn Pedro Porro in den nächsten 2 Spielen auf 112 Minuten kommt, also ein Spiel spielt er durch und dann wird er einmal für ein paar Minuten eingewechselt, dann hat er in jetzt schon genauso viele Minuten wie Richarlison in der Saison 23, 24 und 24, 25 zusammen. Er kommt dann nämlich nur auf 1910 Minuten. Das ist so schlimm. Und das zeigt halt umso mehr, wie krass die anderen Spieler überspielt sind. Weil Richarlison, habe ich das noch offen? Hoffentlich. Ja, ich überschlag's mal. Der hat in der vergangenen letzten Saison, in der ja zumindest mit den beiden Pokalwettbewerben und der Premier League ja zumindest auf 31 Spiele kommt. Nicht bei weitem alle über 90 Minuten, aber er kommt auf 31 Spiele. Und da hat er überschlagen halt 1700 Minuten gemacht. Da ist Porro jetzt schon drüber. Kulusevski und Odogi sind auf dem gleichen Niveau. Im Dezember. Wir sind jetzt bei der Hinrunde. Also die Rückrunde hat auch gar nicht angefangen. Das heißt im Umkehrschluss halt, dass im Winter so viel passieren muss. Also dass man die Mannschaft einfach in der Breite so krass unterstützen muss. Für die Außenverteidiger haben wir jetzt zumindest Spence, aber den müssen wir halt irgendwie nominieren. Aber du musst halt eigentlich einen Spieler für die Offensive holen. Also ich glaube, die beste Option wäre es tatsächlich, jemanden zu verpflichten, der entweder die Richarlison-Rolle einnimmt plus andere Positionen spielen kann. Also so, es wird ja der Name Matthias Kunja immer wieder in den Raum geworfen. Das wäre natürlich fantastisch. Der würde einfach 4 Positionen auf einmal abdecken. Mittelstürmer, Linksaußen, Rechtsaußen und Zehner. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die Wolves ihn im Winter ziehen lassen. Das würde mich doch sehr überraschen. Aber das wäre natürlich überragend. Jonathan David, dessen Vertrag ja auch im Sommer ausläuft und vielleicht will Lille ja genau deswegen verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen finanziell aussieht, aber wenn man auf dem Schirm hat, wie schlecht der Ligue 1 grundsätzlich finanziell geht, würde es mich nicht überraschen, wenn die im Winter nach einem Transfer suchen. Und der wäre halt auch jemand, der zumindest mit Abstrichen auch auf den Außen spielen kann und halt mehrere Positionen abdecken kann. Und das brauchen wir so dringend, weil wir haben für Solanke, für Kulusevski und für Johnson eigentlich keine Rotationsoption. Die einzige aktuelle Rotationsoption für Johnson ist Kulusevski und der hat mehr Minuten auf dem Buckel als Brennan. Und das ist halt wirklich, das ist eine Katastrophe. Das wird uns irgendwann massiv auf die Füße fallen. Also ich meine, es ist uns jetzt schon auf die Füße gefallen, aber irgendwann verletzen sich halt auch die Spieler. Irgendwann fällt auch ein Porro aus oder ein Kulusevski oder ein Solanke. Und was machst du dann? Und ich hoffe, dass Ange das in den Transfer-Talks mit Johann Lange? Lang? Ich weiß immer noch nicht genau, wie man ausspricht. Ganz klar gemacht hat, dass das ganz, ganz böse enden kann. Und man ist aktuell auf einem sehr guten Weg, oder man, soweit man halt im Dezember sein kann, Titel zu gewinnen. Man steht jetzt im Halbfinale des EFL Cups. Man ist zumindest mal in den relativ sicher in den Playoffs der Europa League. Nicht das, was man haben möchte, aber in der Theorie ist man da zumindest schon mal so weit, dass man nicht ausscheiden wird. FA Cup natürlich noch nicht gespielt. Ist Anfang Januar, ich glaube 14. oder so. Und ja, Liga wird man natürlich nicht den Titel holen. Aber prinzipiell ist man auf einem guten Weg, aber das kann halt, das wird man nicht, also man wird keinen Titel holen, wenn man in der Rückrunde nicht auf seine besten Spieler in den wichtigsten Partien zurückgreifen kann. Und das kann man nicht, wenn zumindest nicht in voller Form oder in guter Verfassung, wenn diese nicht Rotationsoptionen über die Saison hinweg haben. Und die haben sie aktuell nicht, natürlich aufgrund der verletzten Lage, aber ja, ist was gefixt werden muss. Da reden wir dann, wie gesagt, wahrscheinlich in 10 Tagen drüber. Also irgendwie, vielleicht gibt's ein, höchstwahrscheinlich sogar gibt's ein Silvestergeschenk, die Podcast-Folge mit Transfervorschlägen für den Winter. Genau, wir kommen nicht drum rum, einmal über Fraser Forster zu sprechen, denn er ist der einzige Grund, und das muss man jetzt auch wirklich mal so sagen, dass das Spiel gestern überhaupt spannend wird. Das betone ich nicht so, weil ich auf ihm rumhacken will, sondern das betone ich, weil das Narrativ, dass Tottenham Spursy ist in dem Fall, oder dass Postecoglous Taktik irgendwie nicht dass er seine Taktik nicht adaptiert. So, du kannst ja nicht einrechnen, dass dein Keeper quasi 2 Eigentore schießt. So ist halt, das kannst du nicht kalkulieren. Und ja, ist, wie gesagt, der einzige Grund, dass Man United überhaupt in die Partie kommt. Das erste ist scheiße, aber keine Ahnung, passiert halt mal. Der Ball von Gray hätte vielleicht ein bisschen schärfer sein können. Forster spielt halt einen Katastrophenpass auf Dragosin, aber da ist es halt so, das Pressing, ich bin dann immer dafür, dass man sich von hinten rausspielt, weil es ja einfach taktisch viel besser ist. Du bist halt im Ballbesitz. Wenn du den Ball rausbolzt, dann ist es quasi eine 50-50 Chance, ob du den Ballbesitz hältst oder nicht. Aber wahrscheinlich hätte er da einfach den Ball rauskicken müssen, nachdem er so unter Druck war. Aber wie gesagt, passiert. Das passiert auch den besten Torhütern der Welt mal. Auch welchen, die deutlich, deutlich besser mit dem Ball am Fuß sind als er. Das zweite Gegentor hingegen, das kotzt mich richtig an, weil es ist einfach nur fehlende Konzentration. Erst spielt Archie Gray einen Pass, der zu langsam ist. Der muss auch mit mehr Elan kommen. Aber dann hat Forster halt so viel Zeit. Es gibt gar keinen Grund, warum Diallo, der übrigens dessen Vertrag ausläuft, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also nicht, dass die Spurs ihn holen können. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er bei United verlängert, aber keine Ahnung. ist mir nur, habe ich nur vorhin gesehen. Auf jeden Fall, es gibt keinen Grund, dass er da an den Ball kommen sollte. Und das, wie gesagt, das regt mich halt auf, weil das der Grund ist, warum wir dann richtig, richtig, richtig arg zittern müssen. Und dann ist halt United komplett, hat das komplette Momentum, hat die komplette Spielkontrolle und wir müssen richtig zittern. Dann schießt Sonny glücklicherweise dieses absurde Eckentor, was für mich, by the way, not even slightly ein Foul ist. Also ich bin mir, ich meine, man ist immer biased. So, keine Ahnung, man hat bei eigenen Spielen immer so ein bisschen die Fanbrille auf. Aber es würde mich tatsächlich sehr wundern, wenn das auf der anderen Seite passiert wäre und ich mich ernsthaft aufregen würde. Also weil ein paar Leute sagen, dass das zurückgepfiffen wurde, zurückgepfiffen worden wäre mit dem VAR, den es im League Cup ja nicht gibt. Beziehungsweise zumindest im Spiel. Ich habe keinen Plan, ob es in dem Halbfinale und im Finale gibt. Aber ich sag, weil Lukas Perryval ja halt zum Kopfball hochgeht oder und ein bisschen in den Keeper reingeht und ihm halt leicht am Arm berührt, aber ist erstens nicht der Arm, der zum Ball geht, und zum anderen ist es einfach super wenig. Also hätte ich niemals abgepfiffen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mich aufgeregt hätte, wenn das auf der anderen Seite passiert wäre. Ja, dann steht's 4-2, dann kriegen wir noch ein Eckentor, mal wieder steht's 4-3, aber irgendwie kriegen wir es über die Zeit, das ist das einzig Wichtige. Und jetzt steht Liverpool im Halbfinale an. Warte, einen Schritt zurück. Die Frage, die sich jetzt natürlich viele, die man sich stellen sollte, ist, sollte man jetzt doch einen Keeper im Winter holen? Ich habe das ja jetzt in den letzten Podcast-Folgen immer wieder gesagt, dass es eigentlich nicht nötig ist, weil Forster das gut macht. Das Problem ist halt aber auch, Vicario ist halt im Februar wieder da. Oder ist zumindest der aktuelle Zeitplan. Das heißt, damit es sich lohnt, also damit sich ein neuer Keeper wirklich lohnt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Vicario sich in der Rückrunde hoffentlich nicht nochmal verletzt, dann müsste der halt zum 1.1. kommen. Dass er halt den Januar komplett durchspielt und dann halt so lange, bis Vicario wiederkommt. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich und ich glaube halt auch, dass es im Sommer wahrscheinlich deutlich bessere Optionen gibt, einen Keeper zu holen. Und daher gehe ich aktuell nicht davon aus, dass man einen Backup-Keeper holt. Vielleicht irre ich mich, vielleicht kommt doch jemand. Ich beschwere mich offensichtlicherweise nicht, aber ja, ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. Und wie gesagt, Liverpool im Halbfinale, die werden das hoffentlich oder wahrscheinlich nicht priorisieren. Die stielen natürlich viel, viel mehr auf den Premier League Titel, auf das, was in der Champions League so passiert. Und ja, also ich finde das Los okay. Ich meine, am Ende des Tages waren eh nur noch Arsenal, Liverpool und Newcastle zu haben. Ist jetzt nicht so, als wären das alles einfache Teams. Natürlich ist Newcastle davon die einfachste Paarung oder halt das einfachste Los. Aber wie gesagt, dadurch, dass Liverpool die Partien, weil es gibt ja zwei, wahrscheinlich nicht priorisieren wird, sehe ich die Spurs wahrscheinlich sogar ein bisschen vorne. Das kann aber jeder anders sehen. Wir werden es ja jetzt am Wochenende gegen Liverpool merken, wie gut sie sind, wie gut wir damit zurechtkommen und dann vielleicht einen kleinen Vorgeschmack haben für das, was im Januar im Hinspiel passiert. Ein bisschen scheiße ist, dass sowohl Saar als auch Maddison im Hinspiel gesperrt sind. Maddison kannst du vielleicht irgendwie auffangen, stellst halt Kulusevski auf die 10 und halt einen passstärkeren, aufbaustärkeren Sechser als Bissouma, dann halt Bentancur wahrscheinlich oder Lukas Perryval, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Aber Saar aufzufangen, also Saars Staubsaugerqualitäten. Also er läuft halt den kompletten Platz ab, läuft so viele Räume zu. Das ist schon sehr schwer. Es sind beide gelb gesperrt. Ich würde davon aus, also ich würde da halt wahrscheinlich mit Bizuma auf der 8 starten. Ich glaube, dass er das noch am besten kann. Aber ja, let's be honest, wahrscheinlich würden Bentancur und Bizuma im Hinspiel starten. Im Rückspiel sind sie ja dann glücklicherweise wieder dabei. Dann in Anfield. Wird knackig. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin, wie gesagt, optimistisch, dass es, dass das durchaus funktionieren kann, dass wir da weiterkommen. Ich habe, by the way, überhaupt keine Lust auf ein Nordlanden-Derby im Finale. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, das ist voll geil. Aber ich bin ja grundsätzlich einfach immer relativ nervös vor NLDs. Und in einem Finale, in dem es halt wirklich, du hast halt nur zwei Optionen. Wenn du gewinnst, ja, dann ist natürlich umso geiler. Also dann hast du halt, dann hast du die Bragging Rights erstmal. Aber wenn du verlierst, dann ist es halt doppelt schlimm. Dann hast du nicht nur ein Finale verloren, dann hast du ein Finale gegen Arsenal verloren. Und ich glaube, mein Herz würde das einfach nicht schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das gucken kann. Ja. Aber ist nicht so unrealistisch. Aber mal schauen, wie die Partien verlaufen werden. Ich habe auf jeden Fall Bock. Jetzt am Sonntag dann die Partie gegen Liverpool zu Hause, glaube ich. Ich gucke nicht gerade nach, nein. Das bildet ihr euch ein. Ja, ich bin zu Hause. 17:30 Uhr. Ich bin halt ein grundsätzlich optimistischer Typ und ich mit der ersten Elf, wenn die ein bisschen ausgeruhter ist, dann hätten wir da hundertprozentig eine Chance. Wir haben auch so eine Chance. Also jetzt, wir haben schon mehr als genug Mannschaften diese Saison an die Wand gespielt. Wir werden jetzt gegen Liverpool nicht 5-0 aus dem Stadion geschossen werden. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht gejinxt. Aber ich, keine Ahnung. Ich würde jetzt, realistisch gesehen, würde ich auf ein Unentschieden tippen. Es würde mich aber nichts wundern. Wenn wir da 3-1 gewinnen, dann würde ich sagen, ja, war durchaus möglich, wenn Liverpool da 3-1 gewinnt oder so. Ist das auch mehr als realistisch. Ist auch nicht die Partie, die für mich entscheidend ist. Wenn wir die verlieren, dann ist okay. Für mich sind die zwei danach viel wichtiger. Wir spielen gegen Forest. Da ist dann Bentancur glücklicherweise auch wieder dabei. Darauf hat mich unser guter Freund Christopher hingewiesen. Das nur so nebenbei. Und dann halt die Wolves, dann im Januar Newcastle. Das sind halt die drei Spiele, die solltest du halt gewinnen. Wenn du dich wirklich oben wieder festsetzen willst. Und aktuell sieht die Premier League-Tabelle halt immer noch nicht gut aus. Wir sind immer noch Zehnter. Ich meine, sind nur 5 Punkte auf Platz 4. Sind nur 2 Punkte auf Platz 6, aber faktisch ist es jetzt gerade nicht die allerbeste Ausgangslage. Ja, aber ich bin halbwegs optimistisch, dass wir gegen Liverpool eben auch was holen könnten. Die Aufstellung wird relativ ähnlich sein, nehme ich mal an. Die Frage ist, spielt Spence? Ist Udogi fit genug, von Anfang an zu spielen? Wenn ja, kriegt Porro eine Pause, weil die braucht er dringend, ganz, 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 ganz dringend. Sonst, nach der Performance jetzt gegen United gehe ich schwer davon aus, dass Bizuma auch gegen Liverpool startet und das auch verdient. Und ja, sonst wird sich nicht so wahnsinnig viel tun. Ich gehe auch davon aus, dass Kulusevski wieder auf rechts startet und Brandon Johnson erst später reinkommt. Es gibt uns einfach mehr Spielkontrolle aktuell, dadurch, dass Kulusevski halt in der Ball Retention so sehr, 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 sehr gut ist und Brandon Johnson einfach ein brillanter Supersub ist. Das ist so die, denke ich, das, was uns aktuell so ein bisschen im Leben hält, dass wir zumindest diese eine Option haben, jemanden zu bringen. Aber Ja, es ist frech. Ich meine, bin bisschen durch gerade im Kopf. Die Bank fürs United-Spiel. Ja, so redet man, Felix. Die war ja auch eine Katastrophe. Also, ich lese mal ganz kurz vor. Lucas Berrival, Brandon Johnson und Reguilón, der jetzt seine ersten Minuten gesammelt hat. Stark, stark. Dann natürlich die beiden Torhüter Austin und Whiteman. Dann Dorrington, Hardy, Ulisissi und Langshear. Wir haben einfach, so jetzt übertrieben gesagt, einen richtigen, richtigen First-Team-Player mit Brandon Johnson auf der Bank gehabt. Ist natürlich ein bisschen frech, das gegenüber Berrival, aber so, es ist wild. Dadurch, dass Udogi nicht im Kader stand, Timo Werner jetzt auch krank war, ist eine Katastrophe. Und das wird jetzt gegen Liverpool auch nicht viel, viel besser aussehen. Hoffentlich zumindest, dass Udogi und Werner zurück sind. Aber ja, sieht nicht so gut aus. Allerdings sind auch nur noch 12 Tage bis zum Wintertransferfenster und wir beten einfach alle mal gemeinsam, dass da was in petto ist, also was in Planung ist, was sehr schnell über die Bühne gehen wird. Das wäre super, weil dann könnte man in Kürze die Mannschaft entlasten und das ist, glaube ich, aktuell das, was sie mit Abstand am meisten braucht. Ja, ich bin schon fertig mit der Folge. Wie gesagt, nur eine vergleichsweise kurze. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Wie immer, genießt die Vorweihnachtszeit und ja, kommt nichts raus.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.